jetzt zu der Message. Wir haben ein Open Topic und das Thema, das ich mir gewählt habe, ist wahrscheinlich die häufig gestellte Frage von Menschen an christlichen Glauben. Wenn doch Gott liebend ist und allmächtig, wieso um alles in der Welt gibt es denn so viel Leid in dieser Welt? Wir haben ja die Pferde heim verbracht, eben den Schweizer Haufen Ausflüge gemacht und am Dienstag diese Woche haben wir uns aufgeteilt. Rebecca ist mit den zwei Buben, mit den Grösseren, in den Seilpark auf den Pilatus und ich mit den zwei Mädchen, die sind ja kleiner, sind wir zu Kahn mit meinen Eltern zusammen in Paddy. Genau, am Abend sind wir heimgefahren, so etwa auf die 6 mit dem Zug, kommen zu Ebike an und dann fährt der Zug dann weiter. Und dann bleiben wir mal ein bisschen drinnen sitzen, denken, was ist jetzt los, wird langsam ein bisschen unruhig und dann kommt die Durchsage, Personenunfall, ihr müsst umsteigen auf Bus. Ersatzbus, oder? Alle, nein, ist das wieder für einen Blödsinn. Dann gehst du den Ersatzbus, sind die 200 Leute im Feierabendverkehr, die da in den einen Bus hineinwollen. Ich habe natürlich gesehen, mit meinen kleinen Kindern oder Kinderwagen keine Chance, also warten und nochmal warten und so weiter. Aber mich hat das dann gleich beschäftigt, weil ich schon ein bisschen meine Gedanken dieser Message gewesen bin. Hey, warum um alles in der Welt muss an einem wunderschönen Sommertag am 6. bei schönstem Wetter ein Mensch vor den Zug hineinkommen? Was läuft da falsch in dieser Welt? Was muss das für eine Verzweiflung sein? Was muss das für ein Leiden sein? Ich habe dann ein bisschen später in der Zeitung gelesen, das vielleicht auch gesehen, schon gar kein Selbstmord gewesen, aber das habe ich dann natürlich noch nicht gewusst. Sondern in der Realität hat ja einer auf die Reussbrücke aufwählen und in die Reuss hineingumpen und ist dort vom Zug erfasst worden. Was natürlich auch wieder viel Leiden ist, ist übrigens nicht gestorben, nur schwer verletzt, also nur schwer verletzt im Spital. Aber auch das, es ist jetzt nicht ein Selbstmord gewesen, aber mich hat das beschäftigt, oder? Hey, warum? Es ist so viel Not und Leiden in dieser Welt. Und ich möchte starten mit einem Zitat. Oder wenn ich an Leiden denke, persönlich, dann kommt mir eigentlich als allererstes das Bild da in den Sinn von Auschwitz. Das ist für mich so wirklich zuspitzig, wie die Spitze von allem Leiden, was wir irgendwie erlebt in unserer Weltgeschichte. Also, kann ich auch nicht beurteilen, aber einfach so, also wenn ich da an Auschwitz denke, an das Vernichtungslager, wo Millionen von Juden in die Gaskammer müssen, dann denke ich so, also das ist so für mich wie die Zuspitzung von allem Leid. Und da fragt man sich doch, Gott, wo bist du gewesen? Und ich möchte starten mit einem Zitat von John Scott, das ist ein bekannter Theologe. Er hat gesagt, die Tatsache, dass es Leiden gibt, stellt die grösste Herausforderung an den christlichen Glauben dar. Das war schon immer so. Die Verteilung und das Ausmaß scheinen völlig willkürlich und daher ungerecht. Empfindsame Geister fragen, ob sich dieser Umstand überhaupt mit der Liebe und Gerechtigkeit Gottes vereinbaren lässt. Vorgestern war Freitag, hatte ich den ersten Arbeitstag. Am Abend bin ich mit zwei Kollegen Tennis spielen. Ich habe richtig gut gespielt, das selber gestaunet. Und dann bin ich zurückgekommen mit dem Zug. Wir haben Sins gespielt, Kanton Aargau, bin ich zurückgekommen, hier Bahnhof Kriens-Matthof, abends gegen den Viertel ab 11 Uhr. Und dann steigt eine Frau auch mit mir aus dem Zug aus und kommt auf mich zu und sagt, hey, hoi Joel, kennst du mich noch? Und gestern immer die peinlichen Männer, schaut die Frau an, das ist ja irgendwie, kommt mir schon bekannt vor, aber keine Ahnung woher, oder? Aber machst du dann gerade offensichtlich, sagen, ich glaube, ich kenne dich, aber ich weiss ja nicht woher, oder? Und dann hat sie mir gesagt, wir sind doch zusammen auf der Intensivstation im Kinderspital in Zürich, wo dein Sohn ums Überleben kämpft, der Janis, und unsere Tochter Emilia auch ums Überleben gekämpft haben. Und wir sind doch dort oft im Gespräch miteinander, haben viel besprochen und wir haben so bangen um das Leben unserer Kinder, oder? Und dann gesagt, ja stimmt, das ist mir dann in den Sinn gekommen, genau, wir sind so 4 Ehepaare gewesen, die so ein bisschen Schulter an Schulter durch das Tor sind und sie ist eine davon gewesen, weil es doch schon 7 Jahre her ist, haben wir sie halt gleich wieder aus den Augen verloren. Und eigentlich ist ja die Frage schon krass. Jetzt, ihr Kind hat jetzt überlebt, meins nicht. Und das ist das, was John Scott da meint. Das Verteilen vom Leid, das scheint ja irgendwo total auch willkürlich zu sein. Der eine trifft es, der andere trifft es nicht, dann trifft es ganze Völker, andere Völker trifft es überhaupt nicht. Der eine wächst in der Schweiz auf, in einem super Setting, der andere wächst in einem anderen Land auf. Unter den Ärmsten von den Armen, als kastenlos in Indien oder wo auch immer. Und die Verteilung von dem Leid, das scheint ja willkürlich zu sein. Und das ist, was John Scott meint. Und das bringt so viele Fragen mit. Und der griechische Philosoph Epikur bringt es noch auf den Punkt, Gott will entweder das Übel abschaffen, aber er kann es nicht. Dann ist er ohnmächtig und nicht Gott. Oder er kann es und will es nicht. Dann ist er böse, im Grunde ist er dann ein Teufel. Oder er will weder noch kann er es. was auf beide Folgerungen zugleich hinausläuft, oder er will und kann es, woher dann das Böse? Also der Epikur, der skizziert also 4 Szenarien und sagt, wenn er es will, aber er kann es nicht, dann ist er nicht Gott. Wenn er es könnte, aber er will nicht, dann ist er kein guter Gott. Wenn er es weder kann noch will, dann ist er kein guter Gott und ist gar kein Gott. Und wenn er es könnte und möchte, aber es geht nicht, woher kommt es denn, oder? Und das sind so Fragen, die natürlich absolut berechtigt sind. Ich versuche euch ein paar mögliche Antworten zu geben. Aber bevor ich zu diesen Argumentationen komme, etwas, was mich immer fasziniert in der Bibel, auch in meinem persönlichen Leid, ist der ehrliche Umgang mit der Bibel, mit dem Thema. Ich glaube, es ist einzigartig in der Welt der Religionen, dass ein Buch so einen ehrlichen Umgang hat mit dem Thema. Also nehmen wir zum Beispiel Psalmen von David. Voll Leid, meine Finden umzingeln mich, bin auf der Flucht, was ist auch los, mir geht schlecht, ich mag nicht mehr, meine Augen sind müde von vielen Brüllen, du hast mir alles weggenommen, voll Leid. Wir haben ein eigenes Buch in der Bibel, der Hiob. Ein ganzes Buch, das sich nur um das Thema Leid dreht. Ein Mann, der gerecht gelebt hat, der reich ist und es wird ihm alles genommen. Wir haben einen Jesus, wir haben Gott selber, der durch Jesus auf die Welt kommt, der leidet für uns, der verstoßen wird, der ans Kreuz geragelt wird, der verfolgt wird und so weiter. Und wir lesen auch in der Bibel schon von der Verfolgung der ersten Christen, die dann auch für den Glauben gelitten haben. Wir haben sehr einen sehr ehrlichen Umgang mit Leiden. Das ist immer etwas, was mich fasziniert am christlichen Glauben. Ich möchte ein Zitat vorlesen. Übrigens ein Buch, das ich dir sehr empfehlen kann. Glauben im Kreuzverhör, Lee Strobel. Wenn du so ein bisschen interessiert bist an solchen Themen, er behandelt genau so Fragen. Da es das Böse und das Leid gibt, kann es keinen liebenden Gott geben. Oder das Leben lässt sich durch die Evolution erklären, deshalb ist Gott nicht mehr nötig. Oder weil Gott unschuldige Kinder umbringen lässt, ist er nicht anbetungswürdig. Oder was wir den nächsten Sonntag anschauen, es ist nicht richtig, den Anspruch zu erheben, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist und so weiter. Kann ich sehr empfehlen, wenn dich so Themen interessiert, finde ich ein gutes Buch. Und ich möchte ein Zitat vorlesen. Wenn es das Kreuz nicht gäbe, das sagt ein Nachfolger von Jesus Christ, könnte ich persönlich nicht an Gott glauben. Wie könnte man in der Welt des Schmerzens denn einen Gott anbeten, der gegen diesen Schmerz immun ist? Ich habe in verschiedenen Ländern Asiens viele buddhistische Tempel betreten und respektvoll vor der Buddha-Statue gestanden, die im Schneidersitz, die Arme vor der Brust gekreuzt, die Augen geschlossen, den Hauch eines Lächels um den Mund, einen entrückten Gesichtsausdruck zur Schau trägt und den Quälen und dem Elend der Welt völlig fern ist. Aber jedes Mal musste ich mich nach einer Weile abwenden. Und in meiner Vorstellung habe ich mich stattdessen der einsamen, sich windenden, gefolterten Gestalt am Kreuz zugewandt, der Nägel durch Hände und Füße getrieben worden war, der den Rücken aufgerissen, die Gliedermassen verdreht worden war, die mit blutenden Wunden an den Stirn von der Dornenkrone, mit trockenem Mund und unerträglichem Durst in die gottvergessene Finsternis gestürzt war. Das ist Gott für mich. Er hat seine Immunität zugunsten des Schmerzes abgelegt. Er ist in unsere Welt aus Fleisch und Blut, Tränen und Tod hineingekommen. Er hat für uns gelitten und angesichts dessen werden unsere Leiden erträglicher. Menschliches Leiden ist immer noch mit einem Fragezeichen versehen. Aber wir stempeln mutig ein anderes Zeichen darüber, nämlich das Kreuz, das das Leiden Gottes symbolisiert. Das Kreuz Christi ist Gottes einzige Rechtfertigung in einer Welt wie der unseren. Und ich finde es ein starkes Zitat, weil es zeigt, wie realistisch und ehrlich das Wort Gottes, die Bibel, mit dem Thema umgeht. Nicht weltfremd, nicht abgehoben, sondern wirklich auf eine ganz persönliche Art. Jetzt möchte man zu der Frage kommen, aber warum Leid? Oder? Wir Christen sagen, Gott ist allmächtig, Gott ist voll Liebe. Warum Leid in dieser Welt? Und ich habe hier den Übertitel gesetzt, die riskante Entscheidung Gottes. Gott hat eine Entscheidung getroffen, biblisch gesehen, und die muss man, also die kann man durchaus ein bisschen hinterfragen, warum Gott, oder? Und zwar hat Gott sich entschieden, dass sich der Mensch selber entscheiden soll. Gott hat gesagt, der Mensch muss sich entscheiden, mit mir durchs Leben gehen oder ohne mich. Er muss entscheiden zwischen der Frage, will ich Gott in den Mittelpunkt stellen oder mein Egoismus. Und diese Entscheidung hat natürlich die Not in die Menschheit hineingebracht. Und jetzt fragt man sich, ja, aber Gott, warum? Ich meine, die Bibel beschreibt uns das Paradies und sie beschreibt uns das ewige Leben. Und dort ist kein Leid, kein Schmerz und keine Not. Hättest du uns nicht einfach alle mitnehmen können? Warum hast du uns auf der Erde stellen, 80 Jahre lang jetzt in der heutigen Zeit, oder vielleicht 90 Jahre, und wir müssen eine Entscheidung treffen? Wäre das überhaupt nötig? Das bringt ja nur Probleme. Das ist ein bisschen die Frage, oder? Die Bibel ist ein Buch voller Entscheidungen. Der Josua, der das Volk Israel eine Zeit lang geführt hat, sagt: Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Also etwas, was ich wie ein roter Faden durch die Bibel ziehe, ist so die Frage, für was entscheidest du dich? Es gibt kein Neutral, mit Gott oder ohne Gott. Was triffst du für eine Entscheidung? Und die Entscheidung hat Gott ganz bildlich gemacht im Garten Eden mit einem Baum, oder? Er hat gesagt im 1. Mose 2, Vers 16 und 17, dann schärfte er ihm, also Adam, am ersten Menschen, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Also wieso nur zum Geier Gott hast du den keiben Baum in den Garten hineingestellt? Ist das wirklich nötig gewesen? Die Leute sind an dem Baum vorbeigelaufen und jetzt jedes Mal sagen, nein, von dieser Frucht isst ich nicht, von allen anderen schon. Warum? Es wäre doch so einfach gewesen, du hättest das Paradies gerade eingeführt und wir wären alle miteinander in dem Paradies gewesen, dann wäre uns viel Leid erspart geblieben. Ich möchte die drei gängigsten Argumentationen bringen zu dieser Frage, warum? Warum, Gott, müssen wir uns entscheiden? Warum gibst du eine Tür fürs Böse, wenn es gar nicht nötig wäre? Ich möchte die drei gängigsten Argumentationen bringen. In der Theologie möchte aber sagen, dass mich jede ein bisschen überzeugt, aber keine so wirklich. Aber ich weiss, wie es bei dir ist. Vielleicht sagst du mal, eine spricht mich mega an, oder mit der anderen kann ich gar nichts anfangen. Ich möchte es jetzt einfach mal bringen. Vielleicht noch ein Vers voraus, 1. Timotheus 2, Vers 4. Denn er, also Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Also was wir schon mal ausschliessen können, ist so der Punkt, Gott will gar nicht alle Menschen bei sich haben. Der möchte auch, dass ein paar Leute leiden müssen. Der möchte, dass ein paar Leute in die Verdammnis müssen. Der möchte gar nicht alle Menschen bei sich haben. Das Ziel ist klar, Gott möchte Menschen bei sich haben und dennoch stellt er den Baum in das Paradies. Warum? Das erste Argument ist das Marionettenargument. Wir haben das Bild dabei von einer Marionette, oder? Das Argument sagt, hey, wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann bist du gezwungen für etwas. Also Rebecca und ich, wir leben ja nicht mehr in einer Zeit, in der wir unsere Ehe vorprogrammiert haben. Das ist nicht so, dass unsere Eltern sich getroffen und gesagt haben, unsere zwei Kinder müssen heiraten, und wir hätten nicht mehr sagen können, und einfach müssen heiraten, sondern wir haben uns ja freiwillig füreinander entschieden. Und das ist ja wie die Basis für eine wahre Liebe auch. Eine freiwillige Entscheidung. Und das Argument mit der Marionette sagt, hätte Gott den Baum nicht hineingestellt, dann wären wir alles Marionetten. Wo Gott einfach gezwungen hätte, etwas ihm zu folgen, ob wir es wollen oder nicht. Weil aber der Baum dort steht, weil wir die Möglichkeit zu der Entscheidung haben, ist es ein freiwilliger Akt. Ihr seid ja auch hier, weil ihr zum ISF Luzern gehört, vielleicht bist du heute auch Gast. Und du hast dich auch freiwillig für die Kirche entschieden. Und wir haben ja mega eine positive Atmosphäre hier, aber es gibt ja ab und zu gleich Leute, die überall rummotzen und über das und jenes motzen. Und diesen Leuten kann ich sagen, du, dich hat im Fall niemand gezwungen, um da zu sein. Ich habe niemandem gesagt, du gehörst ins ISF Luzern, du darfst nicht anders. Wenn es dir nicht passt, dann kannst du noch jemand anders sein, oder? Es ist ein freiwilliger Akt. Und das Marionettenargument meint, Gott hat wollen, dass wir uns für etwas entscheiden können, auch gegen etwas entscheiden, weil das ist so ein Symbol von wahrer Liebe. Wenn man eine Entscheidung treffen kann, das ist so das erste Argument. Das zweite Argument ist das Böse erleben, um das Gute zu erkennen Argument. Was meine ich mit dem? Wir haben zum Beispiel Luft um uns herum und wir schnaufen und das ist mega wichtig. Aber ich, wenn ich am Morgen ins Büro komme und dann fange ich oft an mit Gebet und dann tue ich einfach zuerst mal Gott Danke sagen für alles, was mir in den Kopf kommt. Dann gehe ich einfach zur Zeit der Dankbarkeit rein. Aber mir wäre es noch nie in den Sinn gekommen, für die Luft Danke zu sagen. Dann habe ich gesagt, Gott, ich danke dir für die Luft. Das ist so cool, ich kann schnaufen, ich kann leben. Vielleicht, wenn du irgendwie Biologe bist oder Physiker, dann sagst du vielleicht jeden Morgen, danke für die Luft. Das ist so ein Wunder. Es ist einfach selbstverständlich. Und erst wenn du das Böse erkennst, erkennst du auch das Gute. Also nehmen wir mal an, jeder Mensch wäre gesund. Uns würde es nicht auffallen, dass Gesundheit etwas Gutes ist. Es wäre wie Luft, einfach selbstverständlich. Und das Argument sagt, uns Menschen müssen die Augen geöffnet werden für das Böse, wie zum Beispiel Krankheit. Das Bild dabei von einem Mann in einem Rollstuhl, oder? Eine ältere Person, die irgendwie dem Lebensende entgegengeht. Und in dem Moment, wo du weißt, es gibt auch Krankheit, merkst du auch, hey, es gibt etwas Gutes, nämlich Gesundheit. In dem Moment, wo du merkst, es gibt Dunkelheit, merkst du, dass das Licht nicht selbstverständlich wird. Und diese Theorie sagt, wie das Böse muss einen Platz haben, damit wir das Gute überhaupt erkennen können und überhaupt geniessen und erleben können. Und dann gibt es das dritte Argument, das ist der Teufel ist an allem schuld Argument. Es ist sowieso auch so ein Rätsel, wie kann in einer reinen, perfekten Gemeinde auf dem Himmel ein Aufstand passieren. Also die Bibel sagt es ja, die Dämonen, der Luzifer hat sich gegen Gott erhoben und ist stolz geworden und überheblich. Und dann muss ich sagen, wie ist denn das möglich in einem reinen Umfeld, wo es bis dahin ja gar noch nichts Böses gegeben hat? Und der Punkt ist der, dass du eigentlich Sünde in einer reinen Gemeinschaft, wo alles perfekt wäre, das ist ja bei uns auf der Erde nicht möglich, haben eigentlich Sünde keinen Platz, außer der Stolz. Weil die Sünde kommt immer von vorne, nur der Stolz der kommt von hinten. Also der Stolz ist ganz interessant, wenn du auch Erweckungsgeschichte liest, was so viel passiert ist, dass Menschen sind stolz geworden, sind überheblich geworden. Und Stolz ist irgendein Zugang, den wir Menschen haben, selbst in einem reinen Setting. Und das Argument besagt der Teufel, wo ja der Vater ist vom Stolz, der sich überhebt hat und auf die Erde gestürzt ist, er hat das ganze Böse in die Welt hineingeführt. Da muss man natürlich fragen, ja, hat denn der Teufel so viel Macht? Ist er denn stärker als Gott? Und darum hinkt das Argument vielleicht auch irgendwo. Aber es sind so die drei gängigen Argumente, die Marionettenargumente, das Böse erleben, um das Gute zu erkennen, und der Teufel ist an allem schuld Argument. Fakt ist, dass Gott uns vor eine Wahl gestellt hat. Er hat die ersten Menschen vor eine Wahl gestellt, und er stellt uns bis heute vor eine Wahl, willst du mit Gott leben oder ohne Gott leben? Und die Entscheidung müssen wir treffen. Das ist Fakt. Und dort ist die Entscheidung von den Menschen, ich entscheide mich für den Egoismus. Ich entscheide mich, dass ich mein Gott bin. Ich entscheide mich gegen irgendeine externe Quelle, die mir sagt, was ich zu tun und mir moralische Prinzipien diktiert, sondern ich möchte selber mein Gott sein. Und dort ist dann die Wurzel vom Leid. Und in der Bibel sehen wir mehrere, so, ich habe jetzt mal 6 Wurzeln aufgezählt, wo er jetzt das Leid praktisch kommt. Also das eine ist, wie gesagt, Sünde und Egoismus. Galater 5 zeigt uns dann auf, was alles die Früchte sind von dieser Sünde. Es ist Spaltung, es ist Zorn, es ist Kampf, es ist Streit, es ist Sucht, die kommen all die Folgen. Das ist sicher ein Grund von vielem Leid, auch Krieg und so weiter. Es kommt aus der Sünde, aus dem Egoismus des Menschen. Das Zweite ist Verzweiflung. Verzweiflung meint, es ist nicht grundsätzlich Sünde, aber dort, wo du eine tiefe Verzweiflung hast, depressiv wirst, selbstmordgefährdet, dort kommt Leid über dich und auch über andere. Wenn du einen Ehepartner hast, der extrem depressiv ist, wo mega und dann willst auch du leiden, auch die Kinder werden leiden. Also es ist wie so, dort, wo der Stachel von dieser Verzweiflung drin ist, dort passiert Leid. Also das ist so ein möglicher Ursprung. Ein dritter Ursprung ist natürlich wirklich teuflisches Wirken. Wo der Teufel seine Hände im Spiel hat, wo du eine Tür auftust in deinem Leben, am Teufel Zugang gibst und er kann irgendwo wirken. Auch das kann Leid natürlich verursachen. Das Vierte, und da geht es vor allem um Naturkatastrophen, lehrt uns Bibel, dass beim Sündenfall eben nicht nur das Individuum sich von Gott entfernt hat, sondern die ganze Schöpfung ist aus der Fuge geraten. Es heisst im Römer Kapitel 8, Vers 19, darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in seine Herrlichkeit aufnimmt. Also auch die Schöpfung braucht eine Erlösung. Die Schöpfung ist aus der Fuge geraten und natürlich sind auch Naturkatastrophen als Folge davon ein wichtiger Punkt von vielem Leiden, das ist klar. Dann gibt es aber auch einen ganz anderen Ansatz von möglichem Leiden. Das ist Erziehung Gottes oder Charakterbildung. Es gibt auch Leiden, die Gott natürlich bewusst zulässt, damit sich etwas festigen kann in deinem Leben. Ich möchte dir ein Bild geben. Ein Bärenfalle. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Bärenfalle gesehen hast. Du bist vielleicht irgendwo in Kanada, in der Wildnis, und die wollen Bären fangen und dann vertrampelt sich so ein Bär und wird gefangen in seiner Falle. Jetzt kommt da irgendein guter Mensch und will den Bär befreien. Der Berg sieht aber nur, wie der Mensch auf ihn zukommt und haltet ihn für einen Feind. Und nicht für einen Freund. Und was bleibt dem Mensch anders übrig? Er muss schlussendlich einen Schrotfinden nehmen und muss den Bär betäuben, dass er ihn befreien kann. Und der Bär denkt, er verschiesst mich jetzt. Oder wenn es den Bär zulässt, muss er für einen kurzen Moment die Falle noch etwas härter an sein Bein drücken, dass sich die Federn entspannt, dass er nachher die Falle lösen kann. Und das ist ja oft etwas, was wir auch haben in unserem Leben. Gott korrigiert uns, Gott bildet unseren Charakter. Wir erleben das Leid, aber längerfristig dient es zum Guten. Und dann eine sechste Art von Leiden ist wirklich auch ein bewusstes Leiden für Jesus. Eben Verfolgung, die man in der Geschichte hatte, ein ausgrenzt sein, ein ausgelacht werden oder was auch immer. Das sind so mögliche Wurzeln. Die Seelsorge ist eben entscheidend, wenn Leute mit Leiden kommen, dass wir ein bisschen erkennen können, was ist was. Oder? Weil Diagnose ist entscheidend, ist auch sonst entscheidend im Leben. Du willst auch nicht, wenn ein Bein gebrochen ist, zum Arzt gehen und der wird sagen, ja, du hast irgendwie eine Störung im linken Augenzwinkern oder so. Oder? Du willst schon eine Diagnose verhebt. Und wenn wir durch in der Seelsorge sind, wenn wir mit den Leuten das ein bisschen anschauen, woher kommt es das Leiden? Ist es vielleicht wirklich einfach Sünde von dir? Dann ist nicht der Teufel schuld, dann ist nicht Gott schuld, dann hast du ein Problem, das müssen wir angehen, Buß, du umkehr. Oder ist es wirklich ein teuflisches Werk? Ist es vielleicht ein Generationenfluch? Ist es eine Sünde? Das lernen wir im Kurs Leben in Freiheit, den wir auch wieder anbieten. Dann müssen wir dort etwas durchschauen. Oder ist es wirklich auch Erziehung Gottes, etwas, was Gott bewusst zulässt, um deinen Charakter zu bilden? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir die Diagnose irgendwo stellen zusammen mit dem Heiligen Geist. Was uns die Bibel auch lernt, ist, dass Leiden eine ganz positive Seite hat. Und das geht heute vielleicht unter, dass Leiden eben nicht nur schlecht ist. Wir sind ja heute schon ein bisschen Weicheier geworden in unserer Gesellschaft. Oder? Kommt irgendeine Krise, fliegen wir aus allen Bahnen. Wir sind überhaupt nicht krisenresistent. Ich meine, Generationen vor uns. Vor ein paar hundert Jahren, ich habe es ja auch erzählt bei dieser einen Predigt, 30-jähriger Krieg, bist 30 Jahre in einem Krieg, Hungersnot, Katastrophe und so weiter. Die sind viel krisenresistenter gewesen. Und wir vergessen oft, dass Leiden auch ganz eine wichtige Seite hat. Römer 5, Vers 3 und 4. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leiden macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Also wir haben da vier Punkte. Ich möchte mit dir mal durchspielen, was der Vers eigentlich bedeutet. Also es fängt ja an mit einem Leiden. Also nehmen wir mal an, du bist vielleicht jung, du kommst zum Glauben an Jesus, bist voll Feuer und alles geht auf. Betest für eine Lehrstelle, kommt eine super Lehrstelle. Betest, dass du durch die Autoprüfung durchkommst, kommst du durch die Autoprüfung durch. Betest für die Frau oder den Mann von deinem Leben und die läuft dir auch noch über den Weg. Alles geht auf, oder? Dein Lieblingsfußballclub wird auch noch Schweizer Meister. Du bist wahrscheinlich IB-Fan das Jahr, nehme ich jetzt mal an, keine Ahnung. Aber alles geht irgendwie auf, oder? So ein Glaube hat noch keine Substanz. Aber dann kommt irgendwo der Moment, wo etwas nicht mehr aufgeht, wo du Geduld musst lernen musst, wo vielleicht in einem Arbeitsplatz sich eine Situation nicht so schnell klärt oder wo eine Krankheit nicht gerade weggeht oder wo irgendein Kampf in deinem Leben ein bisschen länger ist und du merkst, hey, jetzt muss ich Geduld lernen. Und warum ist das wichtig? Weil es heisst, Geduld vertieft unseren Glauben. Warum? Weil in diesen Phasen muss dein Glaube auf ein tieferes Level kommen. Weil wenn dein Glaube nur abhängig ist von unserem Erfolg, dann hat dein Glaube keine Tiefe. Ja, ich bete, Gott erhört, ich bete, Gott erhört, ich bete, Gott erhört. Nicht mehr, wird mir der Boden unter den Fuß weggezogen. Aber in dieser Zeit von der Geduld, vielleicht auch ein bisschen vom Misserfolg, dort muss dein Glaube auf ein neues Level. Du musst lernen, Jesus ist für mich gestorben und du verstanden, unabhängig davon, ob sich meine Umstände ändern. Du musst lernen, der Heilige Geist begleitet mich, unabhängig davon, ob alles Judi-Hui und Heiterkuchen ist und so weiter. Und das lernst du in Zeiten der Geduld. Darum vertieft sich der Glaube und das gibt wieder neue Hoffnung. Und darum hat über Leiden auch etwas Positives. Und es gibt auch hier ein bekanntes Bild vom christlichen Apologet, also von einem so christlichen Theologen namens C.S. Lewis, kennst du vielleicht auch durch die ganze Narnia-Geschichte, die hat er ja auch geschrieben. Er hat gesagt, wenn es dir gut geht, dann flüstert Gott. Aber in deinem Leiden schreit Gott. Leiden ist Gottes Megafon. Das Bild mal zeigen vom Megafon. In deinem Leiden, da schreit Gott. Und das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Viele von uns sind zum Glauben gekommen im Leiden. Weil im Flüstern hören wir nicht. Oftmals, es geht uns gut. Aber im Leiden, dort schreit Gott. Und ich glaube, darum ist Leiden auch etwas Wichtiges, dass wir Menschen Gott erkennen können. Und natürlich, und mit dem möchte ich jetzt zum Schlusspunkt kommen von meiner Predigt. Unserem Leiden, und darum dürfen wir als Christen wirklich glückliche Menschen sein, haben wir ein Vorbild in Jesus, wo wir unser Leiden abgeben können. Das Kreuz ist immer ein Tausch. Wir bringen unser Leiden, empfangen Gottes Frieden. Wir bringen unsere Angst und empfangen seine Annahme. Wir bringen unsere Früchte und empfangen seine Freude. Das ist das, was am Kreuz passiert. Jesus ist in diesem Leiden voran. Darum dürfen wir auch im Leiden Menschen sein, voller Hoffnung. Weil Jesus im Leiden vorangegangen ist. Jesaja 53, 4 und 5. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glauben, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist der leidende Jesus. Das ist der Jesus, der uns vorausgegangen ist in diesem Leiden. Und darum ist es so wichtig für unseren Glauben, dass wir das Kreuz haben und die Auferstehung. Das Kreuz, das für das Leiden steht, aber die Auferstehung, die für den Sieg steht. Und das möchte ich auch ermutigen heute Morgen, wenn wir zusammen das Abendmahl nehmen. Du kannst einfach auch dein Leiden zu Jesus bringen und seinen Frieden empfangen. Manchmal verändert sich die Umstände, manchmal nicht. Aber innerlich kann sich immer etwas verändern, weil der Friede Gottes ist stärker als alle Vernunft. Hey, ich will gerne noch beten. Und komm, ich stehe doch miteinander auf und nachher machen wir dann noch eine kreative Überleitung zum Abendmahl. Ja, Vater im Himmel, du siehst, wo gerade Leute da sind, die leiden. Das kann ja so viele Komponenten haben, persönliche Sachen, Umstände, vielleicht auch weltweites Geschehen, das uns Angst macht, Ukraine, Taiwan und so weiter und so fort. Und du siehst dort, wo wir irgendwo herausgefordert sind in diesem Leiden. Und was ich einfach so stark finde an dem christlichen Glauben, wirklich so ein Hauptgrund, der mich dranbleiben lässt, dem Glauben, ist, dass du Jesus dort vorangegangen bist. Du bist keine Buddha-Statue, die weltfremd irgendwo thront, sondern du bist uns in dem Leiden innen begegnet. Durch deine Wunden sind wir geheilt. Deine Schmerzen hast du ertragen, dass wir deinen Frieden erleben dürfen. Wir haben Frieden mit Gott. Und jetzt, wir bringen dir unsere Leiden heute. Und wir bitten dich, dass wir in dem innen wirklich Menschen sein von der Hoffnung. Wir haben das Jahresthema sichtbar. Wir möchten sichtbar sein für die Menschen um uns herum. Und sichtbar ist man dann, wenn man ein Mensch ist von der Hoffnung. Und da ist es wichtig, dass du uns lernst, unsere Leiden bei dir abzugeben und deinen Frieden und deine Freude zu erkennen. Auch in den dunkelsten Stunden dürfen wir Träger sein und Träger sein von der Hoffnung und sichtbar sein für dich. Und natürlich kann ich nicht alle Fragen beantworten heute rund um das Thema, warum laden lieber Gott leid zu. Ich kann ein paar Impulse geben. Aber letztendlich, ich habe das Bild von dem leidenden Jesus, aber auch von dem siegenden Jesus. Und das finde ich so faszinierend. Und das möchten wir heute Morgen miteinander feiern, wenn wir es Abendmahl nehmen. Amen. Ich möchte Eva Sonderegger für beten. Ich habe sie gebeten, dass sie uns den Jesaja 53, Kapitel 53, Vers 3 bis 12 noch vorliest. Das ist das Kapitel, das 700 Jahre vor Christus geschrieben worden ist und auf Jesus hindeutet. Und dort sehen wir eben viel von dem Zusammenspiel von dem leidenden Jesus und dem Frieden, den Gott uns schenkt. Und wenn Eva das vorliest, darfst du zum Abendmahl gehen. Dann kannst du es zuerst noch geniessen und nachher zum Abendmahl gehen. Und dann gehen wir in den zweiten Teil vom Worship.
Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden sein gottesgerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn er geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn, er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt: Mein Bote kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit großen Königen wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und zu den Verbrechen gezählt wurde. Doch er hat viele von ihren Sünden erlöst, denn er ließ sich für ihre Versprechen bestrafen.